Deutschlandfunk. Marktplatz.
Dazu begrüßt sie Susanne Kuhlmann. Ärger mit dem Energieversorger, dem Reiseveranstalter oder dem Telekommunikationsanbieter? Wer Auseinandersetzungen über mangelhafte Produkte oder unzureichende Dienstleistungen nicht direkt mit dem Hersteller oder dem Anbieter lösen kann, braucht nicht unbedingt Rechtsanwälte und Gerichte einzuschalten. Neutrale Schlichtungsstellen für eine Reihe von Branchen können helfen, solche Fälle rasch und unbürokratisch zu lösen. Der Streitwert des Antrags muss mindestens 10 Euro betragen und darf 50.000 Euro nicht überschreiten. Wie findet man die richtige Schlichtungsstelle? Wie setzt man das Verfahren in Gang? Wo kommt man weiter, wenn es für die fragliche Branche keine Schlichtungsstelle gibt? Wie lange dauert ein Verfahren und welche rechtliche Grundlage gilt dafür? Kompetent, kurzfristig, kostenlos. Streitfälle außergerichtlich schlichten, das ist heute unser Thema im Marktplatz. 4 Gesprächsgäste haben wir heute eingeladen. Im Studio in Karlsruhe sitzt Felix Braun. Er ist Jurist und leitet die Universalschlichtungsstelle des Bundes in Kehl am Rhein. Eine Einrichtung, die erst seit wenigen Jahren existiert. Guten Morgen, Herr Braun.
Guten Morgen.
Was macht die Universalschlichtungsstelle?
Ich bevorzuge fast den saloppen Begriff Auffangschlichtungsstelle. Wir sind nämlich immer dann zuständig, wenn eine branchenspezifische Schlichtungsstelle nicht zuständig ist. Das heißt, wir prüfen immer mal, das sind teilweise auch etwas tiefgreifende Prüfungen, sehr detailliert, wer zuständig sein könnte. Falls sich da eine Zuständigkeit ergibt, geben wir den Hinweis den Verbraucherinnen und Verbrauchern, dass sie dort hin müssen, oder ansonsten bleibt der Fall bei uns zur Schlichtung.
Wen beispielsweise fangen Sie denn auf?
Eigentlich ganz schön viele. Also wir haben ja fast 30 Schlichtungsstellen in Deutschland, was einerseits ganz schön viel ist. Andererseits konzentriert sich das doch auf wenige Branchen, also Versicherungen, Finanzen, Energie, Reise, Telekommunikation. Aber der ganze andere Rest bleibt eigentlich bei uns. Genau. Im Bankenbereich sind es ganz besonders komplizierte Zuständigkeiten. Da hängt es nicht nur davon ab, bei welcher Bank Sie Kunde sind, sondern auch um welches Bankprodukt es sich handelt, um welches Finanzierungsprodukt. Genau, und das schauen wir uns genau an. Aber Sie sehen, es bleibt ein riesiger Rest für uns.
Was ist denn der Unterschied zwischen allgemeinen Verbraucherschlichtungsstellen und der Universalschlichtungsstelle des Bundes?
Also zurzeit gibt es keine allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle mehr. Wir waren mal selbst eine als Pilotprojekt. Die Universalschlichtungsstelle hat noch einen strengeren Subsidiaritätsgrundsatz zu beachten. Das heißt, wir müssen wirklich ganz streng gucken, ob nicht eine andere Schlichtungsstelle vorrangig zuständig sein könnte. Bei den allgemeinen Verbraucherschlichtungsstellen gab es gewisse Überlappungen, die möglich gewesen wären.
Sie haben also so eine Art Lotsenfunktion, auch nicht nur die Auffangsfunktion, sondern auch die Lotsenfunktion, die Leute, die sich an Sie wenden, eventuell noch zu spezifischen Schlichtungsstellen schickt?
Ganz genau, genau. Das ist sogar gesetzlich verankert in § 30 Absatz 4 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes. Müssen wir einfach nicht nur sagen, dass wir nicht zuständig sind, sondern eben auch durch diesen teilweise existierenden Dschungel den Weg weisen.
Die drei anderen Gäste haben sich in unserem Berliner Studio zusammengefunden. Dr. Christoph Berlin leitet die Schlichtungsstelle Reise und Verkehr und die hieß vorher Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr und ist eine besonders große Einrichtung. Willkommen, Herr Berlin.
Ja, vielen Dank, Frau Kuhlmann. Guten Morgen aus Berlin.
Beschwerden von Reisenden kommen ja relativ häufig vor und deswegen ist Ihre Schlichtungsstelle eine große. Mit welchem Themenspektrum haben Sie zu tun?
Ja, Sie haben das eben schon genannt. Reise, Verkehr, Bahn, Bus, Flug, Schiff und die Reisen, die klassischen Pauschalreisen, da kommen wir vielleicht später noch zu. Das ist der Bereich, wo wir schlichten können. Im vergangenen Jahr hatten wir 45.000 Schlichtungsfälle. Das heißt, wenn man sich vor Augen führt, in so einem Fall sind normalerweise 1, 2, manchmal 3 Reisende. Da kommen wir schnell auf Werte, dass wir für 100.000 Reisende, VerbraucherInnen hier schlichten konnten oder beziehungsweise eine Schlichtung versucht haben. Die Fälle, die wir haben, da ist der Löwenanteil Flug, das betrifft ungefähr 83% der Fälle. Der zweite große Teil, das sind die Bahnfälle, das sind 13%. Und die restlichen verteilen sich auf die übrigen Bereiche. Im Bereich Reise sind insbesondere die Online-Vermittler, die Plattformen wie beispielsweise Expedia, Unternehmen, die bei uns angeschlossen sind.
Unter welchen Umständen kann jemand bei Ihnen denn einen Schlichtungsantrag stellen?
Also die erste Voraussetzung ist, dass das Unternehmen bei uns ein Mitglied ist. Wir sind eine unabhängige Stelle, die von einem Trägerverein finanziert wird. Und in diesem Trägerverein sind verschiedene Unternehmen angeschlossen, insgesamt ungefähr 350. Wenn das Unternehmen bei uns Mitglied ist, und das sind die wesentlichen Flug- und Bahnunternehmen beispielsweise, dann ist die zweite Voraussetzung, dass sich die Reisenden zuerst an das Unternehmen gewandt haben und dem Unternehmen die Möglichkeit gegeben haben, selber Abhilfe zu leisten. Und nur wenn das nicht klappt, dann kommt die Schlichtung ins Spiel. Das geht dann relativ unproblematisch, unbürokratisch. Da gibt es einen Online-Schlichtungsantrag, wo man mit ein paar Klicks die Informationen eingeben kann, die gebraucht werden. Und dann schauen wir das an und können meistens schlichten.
Wie geht es dann weiter?
Der nächste Schritt ist, dass wir diesen Schlichtungsantrag dem Unternehmen übersenden und dem Unternehmen die Möglichkeit einer Stellungnahme geben. Und da ist uns besonders daran gelegen, den Vorteil der Schlichtung auszuspielen, nämlich dass Schlichtung sehr effizient, sehr schnell ist. Denn das macht die besondere Attraktivität aus. Und die Unternehmen haben dann die Möglichkeit, entweder zu sagen, ja, da ist was bei uns schiefgelaufen, wir erkennen die Forderung an und wir zahlen. Oder das Unternehmen kann auch ein Gegenangebot machen, was wir dann den Reisenden weiterleiten und dann kann auf dieser Basis eine Einigung geschehen. In den Fällen ist dann sehr, sehr rasch eine Einigung möglich. Das ist manchmal innerhalb von Tagen oder Wochen möglich. Also ungefähr die Hälfte der Fälle kriegen wir schnell vom Tisch, indem sich die Parteien durch unsere kommunikative Vermittlung einigen, ohne dass wir juristisch einsteigen. Und für die Fälle, wo keine Einigung auf diesem Wege ist, dann gucken wir uns das juristisch an. Wir haben ein Team von rund 30 VolljuristInnen. Das ist ja ein etwas sperriger Begriff. Also die zwei juristischen Staatsexamen ähnliche Qualifikationen wie auch bei Gericht RichterInnen haben. Die sind sehr spezialisiert auf einzelne Bereiche, auf Flug oder Bahn, im Flug auf verschiedene Unterkonstellationen. Die prüfen dann den Fall, gucken, fehlen vielleicht noch Unterlagen, recherchieren selber und schreiben dann am Ende eine Schlichtungsempfehlung. Die hat 3 oder 4 Seiten, wo die Rechtslage auch in einer Sprache erläutert wird, die für Reisende gut und leicht verständlich ist, ohne juristisches Spezialwissen. Und diese Schlichtungsempfehlung erhalten dann beide Seiten und können die Schlichtungsempfehlung annehmen oder ablehnen. Die gute Nachricht ist, in den allermeisten Fällen lohnt sich bei uns die Schlichtung. Wir haben im Moment eine Annahmequote, eine Einigungsquote von 88%. Das heißt, fast in 9 von 10 Fällen können wir Streitigkeiten einvernehmlich lösen.
Alexander Jeroch sitzt auch in der Berliner Runde. Ich begrüße Sie.
Herzlich willkommen, Frau Kulmer. Dankeschön.
Alexander Jeroch ist Rechtsanwalt und Geschäftsführer der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft. Für welche Art von Streitigkeiten sind Sie die richtige Anlaufstelle?
Wir sind eine kleine, aber feine Schlichtungsstelle, sage ich immer. Wir schlichten vermögensrechtliche Streitigkeiten zwischen der Rechtsanwaltschaft und ihrer Mandantschaft aus einem noch laufenden, aber auch aus einem beendeten Mandatsverhältnis. Und im Grunde sind das 2 große Aspekte. Das sind immer gebührenrechtliche Streitigkeiten und schadensersatzrechtliche Ansprüche, die wir prüfen und schlichten.
Was könnte das zum Beispiel für ein Fall sein?
Meine gebührenrechtliche Frage, auch so ein grundsätzliches Missverständnis, was oft vorherrscht, Fragen kostet nichts. Das kann in der Anwaltschaft schon mal ganz anders gesehen werden. Dort kann Fragen auch was kosten. Und dann kommt die Rechnung und der Mandant, die Mandantin ist dann darüber erbost, für dieses kurze, für ihn eigentlich selbstverständliche Gespräch dann eine Rechnung erhalten zu haben. Dann kann er bei uns einen Schlichtungsantrag stellen und wir prüfen, ob diese Rechnung A zurecht ergangen ist, ob sie in der Höhe stimmt und erläutern dann in einer einfachen Sprache die Berechtigung dieser Forderung oder ob diese nicht berechtigt ist und machen dann daraus einen Schlichtungsvorschlag.
Es sind ja nicht nur Verbraucher, die sich an Sie wenden können, sondern auch Unternehmen und Behörden.
Richtig.
Was haben die denn zum Beispiel für Anliegen oder Probleme?
Die haben dieselben Probleme wie der reguläre, normale Mandant auch. Also auch Unternehmen beauftragen Anwälte und erhalten Rechnungen und können damit auch unter Umständen nicht einverstanden sein, weil die Kosten dann nach ihrem Dafürhalten aus dem Ruder gelaufen sind oder sie einfach nicht nachvollziehbar sind. Und dann kann auch hier bei uns ein Schlichtungsantrag gestellt werden. Und auch noch eine Besonderheit, bei uns können auch die Rechtsanwälte selber Schlichtungsanträge stellen, wenn zum Beispiel ihre Mandantschaft die Forderungen, die sie haben, nicht bezahlen möchte oder einfach nicht versteht, warum. Und wir greifen ein bisschen vermittelnd ein.
Was sind die Vorteile eines Schlichtungsverfahrens im juristischen Bereich? Ist es das vermittelnde Eingreifen?
Das kann schon sehr viel helfen, aber es geht wesentlich schneller. Und wir haben eine neutrale Stelle, die zwischen Mandant, Mandantin und Rechtsanwalt, Rechtsanwältin gestellt wird. Denn das hat auch den Vorteil, dass damit eine prozessuale, also eine gerichtliche Auseinandersetzung vermieden wird und das Mandatsverhältnis, was durch ein kommunikatives Missverständnis vielleicht in eine Schieflage geraten wird, dadurch wieder aufrecht hingestellt wird und die Parteien weiter vertrauensvoll miteinander arbeiten können. Weil diese Anwalt-Mandant-Beziehung ist oftmals eine sehr langjährige, sehr innige. Und damit bietet die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft die Möglichkeit, auch das künftig zu erhalten und nicht vor Gericht in Scherben zerbrechen zu lassen.
Meret Sophie Noll ist beim Verbraucherzentrale Bundesverband Referentin im Team Recht und Handel. Guten Morgen, Frau Noll.
Ja, guten Morgen.
Wie bekannt ist den Menschen der Weg der Schlichtung überhaupt?
Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Deutlich zu unbekannt, würde ich sagen. Ich glaube, da stimmen mir der Großteil der Schlichtungsstellen auch zu. Christoph Berlin nickt, ja, Alexander Jeroch auch. Also es ist tatsächlich so, dass wir hier ein ganz großes Defizit haben und das leider schon relativ lange. Also wir haben zwei Kernprobleme aus unserer Sicht bei der Schlichtung. Einmal die geringe Teilnahmebereitschaft der Unternehmerschaft und einmal doch aber eben auch die geringe Bekanntschaft der Schlichtung in der Verbraucherreihe sozusagen. Und da ist es eben ganz wesentlich, dass man zielgenau sozusagen, wenn Streit entsteht, auch eine Information erhält als Verbraucher, als Verbraucherin, dass man sich an eine Schlichtungsstelle wenden kann. Und wir sehen auch Möglichkeiten, jetzt beispielsweise durch die App Flugärger, die Verbraucherzentrale NRW gemacht hat, da eine Schnittstelle zur Schlichtungsstelle von Christoph Berlin einzurichten, dass man eben Daten nicht doppelt eingeben muss, dass man also auch den Weg ebnet in die Schlichtung sozusagen und dann nicht noch weitere Hürden oder Medienbrüche sozusagen verursacht. Aber es ist ganz relevant, dass im Alltag sozusagen, wenn eine Streitigkeit auftritt, ein Verbraucher auch weiß, ich habe eben mehrere Möglichkeiten und die sind nicht einmal, ich verzage, weil ich jetzt nicht weiß, wie ich das hier lösen kann. Oder ich gehe zum Anwalt, sondern eben auch, natürlich einerseits, ich kann mich bei der Verbraucherzentrale beraten lassen, das ist völlig klar, aber ich kann auch zur Schlichtungsstelle gehen und dort kostenfrei eben und durch einen neutralen Dritten mein Problem versuchen lösen zu lassen.
Jetzt haben wir ja eben von Herrn Berlin gehört, dass gerade auf dem Gebiet der Reisen und des Verkehrs sehr viele Unternehmen angeschlossen sind seiner Schlichtungsstelle. Ist das bei anderen Schlichtungsstellen anders?
Das liegt im großen Teil daran, ich würde vielleicht gleich an Christoph Berlin abgeben, aber zum großen Teil daran, dass eben die Schlichtung im Flugbereich, im Flugsektor verpflichtend ist in Deutschland. Also da ist so ein bisschen Zwang hinter. Wenn man sich nicht einer branchenspezifischen Schlichtungsstelle wie die von Christoph Berlin anschließt, dann fällt man sozusagen in eine Auffangschlichtungsstelle. Das ist dann nicht die von Herrn Braun, sondern eine vom Bundesamt für Justiz betriebene Schlichtung für Luftverkehr. Das heißt, daher kommt sozusagen dieser sehr große Anteil von Flugunternehmen, die sich bei einer Schlichtung beteiligen. Und ansonsten haben wir in Deutschland relativ wenig verpflichtende Schlichtung. Verpflichtend heißt, ein Verbraucher stellt einen Schlichtungsantrag und das Unternehmen ist dann auch verpflichtet, daran mitzuwirken. Also ich sage immer, Zugang zur Schlichtungsstelle muss eben auch Zugang zum Schlichtungsverfahren bedeuten. Das ist bei einer verpflichtenden Schlichtung eben sichergestellt, aber sonst nicht. Und das haben wir im Energiesektor. Da ist es nochmal eine spezialgesetzliche Regelung. Im Postbereich tatsächlich auch, aber ansonsten wird es schon eher dünn. Bei den Banken ist es so, dass die einfach eine sehr lange Tradition haben und da sozusagen auch gedroht wurde mit behördlicher Schlichtung durch die BaFin beispielsweise und deswegen sich da sehr viele branchenspezifische Schlichtungsstellen gebildet haben, wo dann eben doch die Unternehmen teilnehmen. Auch beim Versicherungsombudsmann ist das beispielsweise so.
Sind Fälle denkbar, für die eine Schlichtung gar nicht passt?
Ich würde sagen, es gibt, also der Gesetzgeber hat so ein bisschen das Thema mitgedacht, indem er gesagt hat, wenn die Schlichtungsstelle sich hier mit Arbeit konfrontiert sieht, die einfach nicht machbar ist. Zum Beispiel, Herr Jeroen sagte gerade, es ist eine kleine, aber feine Schlichtungsstelle. Wenn da ein Grundsatzproblem aufkommt, was bisher noch höchstrichterlich überhaupt nicht geklärt ist und wo die Schlichtungsstelle dann auch sehr viel Kapazitäten reinstecken müsste, um das zu lösen, dann kann die Schlichtungsstelle sagen, das möchten wir nicht annehmen. Das behindert hier sozusagen unseren Betrieb. Das ist ein Fall, der im Zweifel auch einfach besser gerichtlich geklärt wird. Man kann ihn natürlich schlichten lassen, wenn eine Schlichtungsstelle das auch annimmt und hat dann auch eine Grundlage für eine informierte Entscheidung. Aber grundsätzlich sind das Fälle, die ja von grundsätzlicher Bedeutung sind, die bisher rechtlich nicht geklärt sind, die auch bei einer Schlichtung möglicherweise nicht so viel Sinn machen.
Der Vermittler einer Versicherung hat mangelhaft beraten. Nach einem Einbruchschaden weigert sich die Versicherung zu zahlen. Dagegen können Kunden natürlich klagen. Aber mithilfe einer Schlichtungsstelle kann ein Streit unter bestimmten Umständen schneller und kostengünstiger als vor Gericht beigelegt werden. Dazu haben wir gerade schon einiges gehört. In diesem Fall mithilfe der Streitschlichtungsstelle Versicherungsombudsmann e.V., die zurzeit von einer Ombudsfrau geleitet wird. Geschäftsführer des Vereins ist Konstantin Graf von Rex. Und er beschreibt einen Streitfall, der häufig vorkommt.
Ein typischer Fall ist etwa, wenn eine Versicherung eine Schadenszahlung kürzt oder ganz ablehnt, zum Beispiel bei der Hausrat- oder bei der Unfallversicherung. Der jeweilige Versicherungskunde versteht dann meistens die Begründung des Versicherungsunternehmens nicht und wendet sich an uns. Wir prüfen dann neutral und entscheiden, ob die jeweilige Kürzung rechtmäßig war oder nicht.
Ombudsfrau für Versicherungen ist zurzeit die frühere Richterin Sibylle Kessel-Wulff. Sie kann nur Anträge annehmen, die sich gegen ein Mitgliedsunternehmen im Verein Versicherungsombudsmann richtet. Das sind im Geschäft mit Privatkunden fast alle.
Für Verbraucher genügt es, wenn sie den Sachverhalt in eigenen Worten schildern. Die Ombudsfrau prüft dann allein auf Basis der Fakten und der Rechtslage, ob die jeweilige Beschwerde berechtigt ist. Das gesamte Verfahren bei uns läuft gänzlich schriftlich ab. Wir prüfen ausschließlich die Unterlagen, die uns von den jeweiligen Parteien eingereicht werden. Persönliche Anhörungen oder Termine gibt es nicht.
Wer Unterstützung im Konflikt mit einer Versicherung sucht, kann sich den Schlichtungsantrag online herunterladen oder sich von der Schlichtungsstelle ein Formular zuschicken lassen. Ein paar Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Unter anderem darf der Streitwert 100.000 Euro nicht überschreiten und der Beschwerdegegner, die Versicherung, muss darüber informiert werden, dass der Kunde mit ihrer Entscheidung nicht einverstanden ist. Dann prüft die Ombudsfrau, also die Streitmittlerin, die Kundenbeschwerde nach Recht und Gesetz, so wie es ein Gericht auch täte.
Die Ombudsfrau ist neutral und unparteiisch. Anders als ein Rechtsanwalt vertritt sie keine der beiden Seiten des Beschwerdeverfahrens. Ihre Aufgabe ist es, für ein faires Verfahren zu sorgen und eine Lösung zu vermitteln. Rechtsberatung kann sie wiederum nicht leisten.
Ein finanzielles Risiko gehen Kunden mit der Schlichtung nicht ein, sagt Konstantin von Rex.
Das Verfahren ist für die Verbraucher gänzlich kostenfrei und läuft für diese auch unkompliziert ab. Sie brauchen keinerlei juristische Fachkenntnisse. Anders als vor Gericht kann die Ombudsfrau selbst nachhaken, wenn Informationen fehlen sollten. Zeugen werden zwar nicht vernommen, aber der Sachverhalt wird gründlich geprüft und ermittelt. Die beteiligten Versicherungsunternehmen wiederum zahlen dagegen Fallpauschalen. Und die müssen auch gezahlt werden, unabhängig davon, ob eine Beschwerde berechtigt war oder nicht.
Für die Versicherungsunternehmen sind die Entscheidungen der Schlichtungsstelle bis zu einem Streitwert von 10.000 Euro verbindlich.
Für Verbraucher bleibt die Entscheidung unverbindlich. Das heißt, sie können weiterhin vor Gericht gehen. Erfahrungsgemäß folgen Versicherer den Entscheidungen aber auch über den Betrag von 10.000 Euro hinaus oft freiwillig.
Wie erfolgreich ist Schlichtung bei Versicherungsstreitigkeiten?
Unsere Erfolgsquote liegt, wenn man die sehr komplexe Lebensversicherung außen vor lässt, bei etwas über 50%. Das heißt, in mehr als jedem zweiten Fall erreichen wir eine Lösung, die für beide Seiten akzeptabel ist. In anderen Fällen gibt die Ombudsfrau eine Empfehlung oder einen Schlichtungsvorschlag ab. Damit bleibt den Verbrauchern der Weg zu den ordentlichen Gerichten jederzeit offen.
Das war ein Einblick in die Arbeit der Schlichtungsstelle für Versicherungen. Unternehmen müssen prinzipiell an Schlichtungsverfahren teilnehmen, sonst kann so ein Verfahren nicht zustande kommen. Das haben wir eben schon gehört. Wo erfährt man denn, ob das Unternehmen, mit dem man sich gerade auseinandersetzt, Mitglied in einer Schlichtungsstelle ist? Wer von Ihnen kann dazu was sagen? Herr Berlin oder Herr Braun?
Vielleicht qua Auffangfunktion wäre da Felix Braun der Kompetentere. Was uns anbetrifft, die Schlichtungsstelle Reise und Verkehr, da gibt es natürlich auf unserer Website eine Übersicht über die rund 350 Verkehrs- und Reiseunternehmen, die bei uns angeschlossen sind.
Und Herr Braun, was sagen Sie?
Ja, also wir haben auf unserer Website auch einen Wegweiserbereich, wo wir auf die verschiedenen Schlichtungsstellen hinweisen, dorthin auch verlinken, und dort finden sich meistens auch auf den Seiten der branchenspezifischen Stellen ja auch genaue Angaben, ob diese Stelle zuständig ist. Wer das aber teilweise ist, es, wie ich schon sagte, sind es komplizierte Zuständigkeiten, da kann man sich auch gerne einfach an uns wenden und wir ermitteln das dann im Einzelfall, wer zuständig ist. Es gibt nämlich den Paragraph 36-37 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes, und der verpflichtet Unternehmen ab einer gewissen Größe, das sind mehr als 10 Beschäftigte, in ihren AGB oder auch im Impressum mitzuteilen, ob sie zur Schlichtung bereit sind oder nicht. Und sehr oft wird in diesem Zug auch die richtige Stelle dann auch direkt genannt. Also das heißt, gerade im Bereich der branchenspezifischen Schlichtungsstellen funktioniert das recht gut, was wir beobachten. Also da wird man sehr oft zum Beispiel einen Hinweis auf die Schlichtungsstelle Reise und Verkehr finden oder auf den Versicherungsombudsmann etc. In unserem Auffangbereich ist es oft so, dass ja viele Unternehmen, Frau Noll hatte das ja auch gesagt, auch Unternehmen ist Schlichtung oft so vage bekannt erst nur, also in diesem, insbesondere in dem Auffangbereich. Und aus einer gewissen Skepsis, was sie dann erwartet, wird in AGBs oft gesagt, nein, da machen wir nicht mit, und es wird auch gar keine spezielle Schlichtungsstelle genannt. Also alle, die uns zuhören, dann kann man auf jeden Fall zu uns kommen. Und die Erfahrung, die wir auch gemacht haben, auch wenn in den AGB steht, wir nehmen nicht an solchen Verfahren teil, kommt es dann doch im Einzelfall immer wieder zu Teilnahmen, weil Unternehmen dann das erste Mal oft mit dem Thema Schlichtung konfrontiert werden, dann auch Informationen von uns bekommen, sich den Fall noch mal näher anschauen und dann doch freiwillig teilnehmen. Also ist natürlich noch sehr ausbaufähig. Das hatte Frau Doll auch richtig gesagt. Schlichtung ist noch viel zu wenig bekannt und auch die Teilnahme noch zu gering im Auffangbereich. Das wünschen wir uns anders. Aber es liegt oft auch an vagen Vorstellungen und deshalb nicht in unserem Bereich davon abhalten, dass in dieser Infopflicht steht, wir nehmen daran nicht teil. Bei branchenspezifischen Schlichtungsstellen weist es aber wirklich auch den richtigen Weg.
Müsste nicht für die Unternehmen auch das Interesse dahinter stecken, die Kundenverbindung möglichst positiv zu gestalten und darauf zu achten, dass die Bindung auch in Zukunft noch bestehen bleibt und sie eben deswegen einem solchen Verfahren zustimmen wollen?
Ja, ich denke, das hat sich sogar der EU-Gesetzgeber gedacht, als er diese Infopflicht in der Richtlinie verankerte, dass da so ein positiver Wettbewerb entsteht. Aber da ist wieder das Problem der mangelnden Bekanntheit bei Verbrauchern, dass dieser Wettbewerb gar nicht entsteht. Die wenigsten gucken vorher in der AGB und nehmen das Gütesiegel wahr, dass das Unternehmen daran teilnehmen. Also da muss noch ein Kulturwandel stattfinden, aber dann könnte das wirklich etwas sein. Aber dafür ist auch ganz wichtig, dass viele Unternehmen sich mit dem Thema wirklich auseinandersetzen, also in unserem Auffangbereich, und auch erkennen, das sind oft Missverständnisse. A, wir machen nicht irgendwelche über den Daumen gepeilten Kompromisse. Das hatte Konstantin von Rex ja auch schon gesagt. Es geht hier um wirklich eine rechtliche Prüfung und darauf basierend einen Vorschlag und nicht irgendwie ein 50-50. Und es ist auch neutral. Es ist ähnlich wie bei Gericht. Wir stehen weder auf der Seite der Verbraucherinnen und Verbraucher noch auf Seite der Unternehmen, sondern wir gucken uns neutral den Fall an. Sind also auch Garant dafür, für Unternehmen, die Kundenservice ernst nehmen, zu sagen, wir sind so gut, könnten eigentlich Unternehmen sich mal als Claim draufschreiben, wir nehmen freiwillig an Schlichtung mit, weil wir wissen, dass wir es gut machen. Und wenn wir es nicht gut machen, dann soll sich das gerne auch nochmal eine neutrale dritte Stelle anschauen.
Bei dem Stichwort Kulturwandel, da wurde hier in Berlin ganz kräftig genickt unter uns hier im Studio, weil das eine Erfahrung ist, wir sind alle schon seit einigen Jahren dabei, die wir immer wieder mit Schlichtung machen. Also dass gerade auf Unternehmensseite eine Skepsis, Felix Braun hat es so bezeichnet, besteht, wenn halt unklar ist, ja, wie fachlich spezialisiert sind diese Stellen, sind die vielleicht einseitig verbraucherfreundlich, ist das vielleicht alles sehr teuer und dann wird eine Lawine losgetreten und es werden Präzedenzfälle geschaffen. Die Erfahrung bei uns in der Schlichtungsstelle Reise und Verkehr ist, dass wir tatsächlich am Anfang noch recht wenige Unternehmen hatten. Es waren insbesondere die Deutsche Bahn und andere Bahnunternehmen, die uns mit ins Leben gerufen haben. Und in der im Luftverkehr, da war eine anfängliche Skepsis, Merit Noll hat es auch gerade genannt. Die wurde überwunden durch eine ziemlich gute gesetzgeberische Entscheidung, nämlich das Gesetz zur Schlichtung im Luftverkehr von 2013, wo eben gesagt wurde, so probiert's doch mal aus, schließt euch einer freiwilligen Schlichtung an. Um Wettbewerbsgleichheit zu gewährleisten, diejenigen, die bei so einer privatrechtlich organisierten, unabhängigen Schlichtung nicht mitmachen, die müssen dann zum Bundesamt für Justiz und werden da zwangsweise geschlichtet sozusagen. Und das hat zu was ganz Bemerkenswertem geführt, nämlich, dass sich viele Unternehmen erstmals auf Schlichtung eingelassen haben und da die einfach gemerkt haben, so ja, das sind unabhängige Verfahren, das ist sehr fachlich spezialisiert. Das hat, also um das Beispiel bei uns zu nehmen, mit 30 spezialisierten VolljuristInnen können wir da natürlich ein rechtliches Niveau bieten, was mancherorts an Amtsgerichten gar nicht so zu leisten wäre. Und das hat dazu geführt, dass ein Kulturwandel da tatsächlich stattgefunden hat, dass wir gemerkt haben, da wurde Skepsis überwunden und dass wir heute viele Unternehmen haben, die, obwohl unsere Schlichtungsempfehlungen unverbindlich sind, das heißt, sie könnten auch ablehnen, aber dass viele Unternehmen sagen, ja, wir haben uns das angeguckt, das hat Hand und Fuß, das ist fundiert, uns liegt eben an der Wiederherstellung von Kundenzufriedenheit. Wir wollen die Kunden ja binden und daher viele Unternehmen pauschal ihr Einverständnis erklären. Also die allermeisten Schlichtungsempfehlungen heute, die wir haben, betreffen Unternehmen, die gesagt haben, pauschal oder bis zu einem bestimmten Wert stimmen sie jeder Schlichtungsempfehlung von uns zu.
Frau Noll vom Verbraucherzentrale Bundesverband, Sie hatten schon ein bisschen was Kritisches geäußert zu den Problemen, die im Zusammenhang mit Schlichtungsverfahren entstehen können. Was halten Sie denn generell vom Mittel der Schlichtung und auch vom Schlichtungsrecht, so wie es jetzt ist?
Also generell halte ich sehr viel davon. Ich denke, dass es immer eine gute Variante ist, wenn man sich in einem Konflikt befindet, dass man einen neutralen Dritten an seiner Seite haben kann, gerade als Verbraucher, als Verbraucherin kostenfrei das Verfahren dann beilegen kann und es eben einzelfallbezogen ist. Und das ist ja auch das Merkmal der Schlichtung. Vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Man kann bei diesen alternativen Verfahren nicht nur die Schlichtung nennen, sondern vielleicht auch Schiedsgerichtsverfahren oder die Mediation. Also die unterscheiden sich dann eben doch in Nuancen, wie das Verfahren läuft. Bei der Schlichtung ist es so, wir haben einen Dritten, der leitet nicht die Parteien dadurch, wie bei der Mediation, sondern macht selber einen Vorschlag eben auf Basis des Verbraucherrechts. Kann aber eben auch die Interessen der Verbraucherin und der Unternehmerschaft berücksichtigen im Einzelfall jeweils. Und das ist gerade so der Pluspunkt. Also insgesamt halte ich da sehr viel von, bin auch guter Dinge, dass das weiter bergauf geht. Wir haben auch in den letzten Jahren, denke ich, schon ordentlich einen Zuwachs gehabt in den Schlichtungsanträgen, die so durch die Bank weg, sage ich mal, gestellt wurden. Also ich meine mich zu erinnern, dass es 2018 noch so 85.000 Anträge gab und jetzt die letzten Jahre waren es über 135.000 oder um den Dreh. Das stagniert vielleicht jetzt ein bisschen, Also da muss man eben schauen, das ist auch was ich am Anfang sagte, dass die Bekanntheit weiter steigt und dass man auch, ich würde gar nicht mal nur von Skepsis reden, sondern einfach noch einen Schritt weiter gehen, sagen, diese Angstspirale bei Unternehmen irgendwie beendet. Also wir werden häufig damit konfrontiert, dass Unternehmen dann sagen, ja, der Verbraucher, der hat ja total überzogene Vorstellungen und dann ist es eine missbräuchliche Einlegung dieses Verfahrens. Und was sollen wir denn dann machen? Da kann ich jetzt vielleicht auch nur mal sozusagen an die drei Anwesenden die Frage stellen, ist denn überhaupt schon mal ein Missbrauchsentgelt, das ist nämlich gesetzlich geregelt, dass das festgelegt werden kann vom Verbraucher, verhängt worden sozusagen. Also wenn die Schlichtungsstelle sieht, das ist eigentlich ein missbräuchlicher Antrag, dann hat sie natürlich die Möglichkeit zu sagen, das nehmen wir nicht an und dafür verlangen wir denen eben auch eine Gebühr oder ein Entgelt. Und soweit ich informiert bin, ist das noch gar nicht der Fall gewesen, ne? Genau.
Das ist noch nie der Fall gewesen, nein.
Also da kann ich eigentlich sozusagen auch sagen, manche Sorgen sind auch wirklich sehr unbegründet und sind einfach, da gebe ich Herrn Braun völlig recht, darauf zurückzuführen, dass da einfach kaum Beschäftigung mit stattfindet. Und das ist natürlich gerade dann schade, wenn man weiß, wie schwierig es für VerbraucherInnen ist, zum Recht zu kommen sozusagen. Also wir haben eben, wenn ich im klassischen Alltagsvertrag mir anschaue, niedrige Streitwerte. Wir haben Alltagsverträge, die auch keine großartige Bedeutung haben. Das mag mal bei einem Anwaltsmandatverhältnis was anderes sein. Da steht dann schon ordentlich was hinter. Aber wenn es jetzt um eine Waschmaschine geht, die repariert werden muss, oder ein Föhn irgendwie, der zu spät geliefert wird, dann laufe ich nicht deswegen zu Gericht und ich würde im Zweifel eben auch keinen Anwalt deswegen konsultieren. Aber trotzdem ist das etwas, wo im Zweifel, ja, ich Geld verloren habe, ich mich ärgere, meine Rechte missachtet wurden. Und da ist die Schlichtung ein ganz wesentlicher Beitrag. Vielleicht noch ganz kurz, wenn ich das noch ergänzen darf, der Unterschied sozusagen zwischen Schlichtung und Verbraucherberatung oder Beratung im Interesse der Verbraucher ist eben, dass die Schlichtung neutral ist und natürlich Verbraucherinnen auch erstmal sich beraten lassen können, dann in ihrem Interesse beraten werden. Aber wenn man möchte, dass sozusagen eine neutrale Ebene nochmal draufschaut, wenn man bei der Beratung zum Beispiel nicht weiterkommt und das rechtlich nochmal von allen Seiten begutachtet wird, dann ist die Schlichtung eben eine sehr gute Ergänzung zu einem Gerichtsverfahren, was häufig einfach zu teuer und zu unüberschaubar auch für VerbraucherInnen ist.
In Hamburg hört uns Herr Hirsch. Guten Morgen, Herr Hirsch.
Guten Morgen.
Was ist Ihre Frage oder Erfahrung, die Sie uns erzählen wollen?
Ich habe Dienstag angerufen bei der Kfz-Innung in Hamburg in der Süderstraße und hatte nach Hilfe, nach Rat gefragt zum Thema Kfz-Klimaanlage. Wir haben einen Bosch-Service, also im Prinzip geht es um Thema Schlichtung. Und da hatte ich letztes Jahr mein Auto abgegeben zur Reparatur der Klima. Das haben die gemacht, die funktionierte 2 Monate und dann nicht mehr. Jetzt dachte ich mir dieses Jahr, okay, habe ich die nochmal eine Chance, habe das Auto abgegeben, das gleiche wieder, sind 300 Euro im Raum. An wen kann ich mich wenden?
Das gebe ich jetzt mal weiter, diese Frage an Herrn Braun. Wissen Sie, an wen sich Herr Hirsch wenden soll?
Ja, typische Juristenantwort, es kommt drauf an. Also es gibt tatsächlich die Kfz-Schiedsstellen. Das sind übrigens keine Verbraucherschlichtungsstellen im Sinne dieses Gesetzes. Kann trotzdem sehr, sehr gut sein, die Arbeit, die dort gemacht wird. Aber es hängt immer davon ab, ob der Betrieb, der das durchgeführt hat, ein Innungsmitglied ist. Also das müssten Sie mal klären. Abgesehen davon können Sie aber tatsächlich auch immer einen Antrag bei uns als Universalschlichtungsstelle stellen. Also hier greift diese strenge Subsidiarität nicht. Warum? Weil die Kfz-Schiedsstellen keine Verbraucherschlichtungsstellen im Sinne dieses Gesetzes sind. Also kann man auch einen Antrag bei uns stellen. Wegen der Sachnähe würde ich trotzdem empfehlen, versuchen Sie es mal bei den Kfz-Schiedsstellen, weil die einfach an der Branche dran sind, das technische Wissen haben, was hier auch helfen könnte. Aber ansonsten sind Sie herzlich willkommen bei uns. Und apropos herzlich willkommen bei uns. Ich gehe nochmal auf diese Fehlvorstellung ein. Also alle Verbraucherinnen und alle Verbraucher und alle Unternehmerinnen und alle Unternehmen, die mehr wissen wollen, sind auch herzlich willkommen, sich einfach mal bei uns zu melden, per Mail oder per Telefon und sich einfach mal zu erklären lassen, was das genau ist. Auch bei Verbrauchern gibt es manchmal Fehlvorstellungen. Frau Neul hatte das ja auch gesagt, die Aufgabe der Beratung im Vorfeld ist ganz klar die der Verbraucherzentralen. Das wird aber manchmal, weil wir Verbraucherschlichtungsstellen heißen, aber auch anders wahrgenommen. Und wir haben Verbraucherinnen und Verbraucher, die uns anrufen und sagen, wie habe ich denn recht? Und dann sagen wir, das können wir im Vorfeld gar nicht sagen. Wir müssen erstmal das Verfahren eröffnen und erst dann bewerten wir das. Also da gibt es noch viel auf allen Seiten zu lernen, aber ich kann versprechen, es lohnt sich für alle Seiten.
Herr Hirsch könnte sich also zum einen an Sie wenden oder aber an eine Kfz-Schiedsstelle. Wie findet man die?
Ich habe jetzt die Internetseite nicht auswendig. Ich glaube, es ist kfz-schiedsstellen.de. Aber ansonsten einfach mal eine Suchmaschine befragen. Findet man sehr schnell oder ist sogar auch in unserem Wegweiserbereich auf universalschlichtungsstelle.de.
Herr Hirsch, danke schön für Ihren Anruf.
Klasse, da recherchiere ich und bedanke mich auch für das nette Gespräch. Tschüss.
Auf Wiederhören, tschüss. Herr Jeroch, in der Auseinandersetzung zwischen Anwalt und Mandant, da geht es ja oft um Gebührenrechnungen und Schadenersatzforderungen. Das hatten Sie anfangs schon ein bisschen erläutert. Wie kann die Schlichtungsstelle in diesem Fall zur Einigungsbereitschaft beitragen? Ich würde Sie bitten, nochmal das ein oder andere Beispiel uns zu schildern für Menschen, die ein Gerichtsverfahren vielleicht schon am Laufen haben oder überlegen, eins zu starten und vielleicht aber doch vorher noch Sie mit einbeziehen könnten.
Uns einzubeziehen ist auf jeden Fall eine gute Idee, bevor man ein kostenpflichtiges Gerichtsverfahren einleitet. Wir haben auch so eine Funktion, dass wir auch eine gewisse Augenhöhe zwischen Mandantinnen und Mandanten und ihren Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten herstellen. Denn es ist oftmals ein Wissensüberschuss auf der Anwaltsseite, der bei der Mandantenseite dazu führt, dass man da eher zurückhaltend ist und glaubt, man habe da argumentativ auch keine Chance. Und das ist das Schöne am Schlichtungsverfahren, denn das wird laienverständlich geführt und kann auch so bei uns eingeleitet werden. Im Übrigen auch über unsere Internetseite. Dort haben wir einen Online-Antrag, durch die die antragstellende Person dann geführt wird und weiß, welche Fragen wir einfach wissen müssen, welche Informationen wir brauchen und ganz wichtig, welche Unterlagen wir benötigen, um auch das Anliegen umfassend prüfen zu können.
Von dem Online-Verfahren war jetzt schon mehrfach die Rede. Lassen Sie uns kurz das noch etwas vertiefen. Also so etwas funktioniert nur schriftlich, ein solches Verfahren. Man sieht sich nicht persönlich, oder?
Nein, ausnahmslos ist es ein schriftliches Verfahren und es gibt keine Termine, es werden keine Zeugen angehört. Wir bewerten rein Unterlagen, die uns vorgelegt werden und danach beurteilen wir, ob zum Beispiel die Gebührenrechnung richtig ist oder ob der Anwalt, die Anwältin einfach einen Schaden verursacht hat, weil sie eine Frist nicht eingehalten hat und deswegen ein Gerichtsverfahren verloren gegangen ist.
Welche Unterlagen brauchen Sie denn dazu genau?
Also im Idealfall, wenn es um gebührenrechtliche Streitigkeiten geht, die Rechnung. Ja, das ist schon mal ganz wichtig. Da können wir schon mal viele Gebührenpositionen ableiten. Und das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz ist doch ein sehr kompliziertes Gesetz. Das sind viele Tatbestände aufgegliedert, ist die bestimmte Voraussetzungen brauchen, damit sie entstehen. Das ist schon mal ganz wichtig. Und wenn es um eine Schadensersatzangelegenheit geht, dann brauchen wir schon eine ganz konkrete Schilderung, was ist passiert und worin besteht jetzt der genaue Schaden und den auch irgendwie zu belegen und zu beweisen, wenn man jetzt mehr Kosten hat oder ein ablehnendes Urteil und dergleichen. Das sollte uns dann schon gleich mit dem Antrag im Idealfall vorgelegt werden. Andernfalls fragen wir nach, nur das verzögert das dann das Verfahren dann leider. Und diese Schleife kann man sich oft sparen, indem man im Idealfall unserem Online-Antrag folgt, denn da steht schon alles drin, was wir brauchen.
Und wird dann auch Kontakt mit dem Gegner sozusagen aufgenommen, mit der Gegenseite?
Ja, selbstverständlich. Wenn der Online-Antrag bzw. der Schlichtungsantrag bei uns eingegangen ist, dann leiten wir diesen zur Stellungnahme an die Anwältin, den Anwalt weiter. Und der hat dann die Möglichkeit, sich dazu zu äußern. Je nachdem haben wir dann noch Nachfragen an die Beteiligten. Und dann im Idealfall können wir dann auch ganz kurzfristig einen Schlichtungsvorschlag unterbreiten. Die Anwaltschaft ist übrigens hochmotiviert und bereit, an dem Verfahren mitzumachen. Es ist ein rein freiwilliges Verfahren, gänzlich ohne Zwang, aber immerhin 90% der Anwälte, der Anwältin beteiligen sich an diesem Schlichtungsverfahren.
Wir wollen jetzt noch mal einen konkreten Fall hören von unserem Hörer Herr Rohr in Sachsen. Hört er uns zu? Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen und danke, dass ich mal zugeschaltet werde.
Was ist Ihr Fall?
Mein Problem ist, ich hatte den Schaden beim Pkw und zwar ist ein Ast von einem Baum auf die Motorhaube gefallen, eines Neufahrzeugs und habe das dann der kommunalen Schadensregulierung gemeldet und die fühlte sich dafür nicht zuständig. Heute erfahre ich, dass es einen Obmann gibt, an den man sich wenden kann. Gibt es da eine Frist, wann man sich noch wenden kann? Wann ist der Fall verjährt, dass man gar nicht mehr Ansprüche erheben kann, oder ist das da unbeschränkt möglich?
Herr Rohr, ich gebe Ihre Frage, glaube ich, am besten im Moment weiter an Herrn Braun von der Universalschlichtungsstelle, oder sehen Sie das anders?
Nein, das können wir gerne machen. Ich fürchte aber, wir sind nicht dafür zuständig, wenn auf der anderen Seite kein Unternehmen sitzt. Also wenn da eine Kommune sitzt, muss man sich genau anschauen. Natürlich gibt es auch da Handlungsformen, dass eine Kommune wie ein Unternehmen tätig wird, dann wären wir zuständig. Also müsste man sich näher anschauen. Ich weiß auch nicht, wen meinen Sie mit dem Obmann? Können Sie mir das sagen? Ist das irgendwo auf Gemeindeebene?
Ich habe im Prinzip erwähnt, dass es für Versicherungen einen Obmann gibt.
Der Versicherungsombudsmann. Genau.
Ombudsmann, ja.
Also wie gesagt, ein Einstiegs-, ja, ich denke aber, der Antragsgegner wäre hier, denke ich, ja eher die Kommune. Und die
Kommune hatte ich angesprochen und die haben das weiter geregelt an ihre Versicherung, die kommunale Schadensregulierung nennt sich das wohl.
Ja. Und also haben das könnte kommen. Ja. Ich kann das jetzt aus der Ferne nicht komplett beurteilen. Wie gesagt, manchmal sind Zuständigkeitsfragen schwieriger. Sie können uns das gerne mal per E-Mail schicken und dann gucken wir uns das an. Wir haben tatsächlich auch eine ganz, ganz kleine Restzuständigkeit für Versicherungen. Und da könnten wir gucken, ob der Fall bei uns kommt in die Zuständigkeit oder zum Versicherungsombudsmann gehört. Oder ob wir mangels eines Unternehmens auf der anderen Seite leider gar nicht tätig werden können. Also das können wir uns gerne anschauen. Aber da sieht man auch, es ist manchmal komplexer, als man denkt. Zu Ihrer Verjährungsfrage, wann ist das denn passiert?
Ja, das ist mittlerweile schon 2 Jahre zurück.
Ja, ich denke, da sollte noch nichts verjährt sein, aber genau, Sie sollten da auch mal zeitnah tätig werden.
Wie wäre denn Ihre E-Mail-Adresse?
Die E-Mail-Adresse ist support@universalschlichtungsstelle.de.
Herr Rohr, schönen Dank und Grüße nach Sachsen. Danke. Das Stichwort Verjährung beschäftigt auch Frau Anauitis. Ich weiß nicht, ob ich Ihren Namen richtig ausgesprochen habe. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich habe ein Sparbuch, das habe ich wiedergefunden. Das lag 20 Jahre versteckt. Und die Sparkasse lehnt die Rückzahlung ab. Das heißt, sie haben gar nicht geantwortet.
Wie kommen Sie an das Geld, möchten Sie jetzt wissen?
Ja.
Ja, wer kann helfen?
Die Schlichtungsstelle der Sparkassen, würde ich sagen. Das ist auch eine der sehr langjährig etablierten Schlichtungsstellen. Und das klingt so, als wenn Sie, Frau Wietes, da die Voraussetzung erfüllt haben. Sie haben sich an das Unternehmen gewendet. Also die Sparkasse hat gesagt nein. Und dann sind eigentlich die Voraussetzungen gestellt, dass Sie einen Schlichtungsantrag dort stellen können. Das können Sie auch leicht googeln oder sonst wie immer im Zweifel Herrn Braun fragen. Schlichtungsstellen des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes heißen die, glaube ich. Mhm.
Dankeschön und auf Wiederhören.
Darf ich noch eine zweite Frage stellen?
Ja, bitte.
Und zwar, meine Schwester wohnt im Altenheim und hat eine Eigentumswohnung und die Verwaltung rechnet jedes Jahr etwa für 250 Euro Wasserkosten ab. Und ich habe da auch schon an die Firma Brunata geschrieben, die Ablesung macht. Aber weil da keiner da ist, berechnen die jedes Jahr und schicken ihr die Rechnung an die andere alte Adresse. Ist das korrekt?
Ich habe nicht ganz genau verstanden, also, was Sie jetzt beanstanden, aber vielleicht einer von unseren Gästen.
Ich kann es grob erraten, aber wie gesagt, wir machen ja keine Rechtsberatung im Vorfeld zu Schlichtungsanträgen. Ich kann nur sagen, der Fall wäre bei uns in der Zuständigkeit drin. Also ich gehe davon aus, die Hausverwaltung ist ja ein Unternehmen.
Ja, ja.
Und? Ja, genau. Sie bzw. Ihre Schwester sind Verbraucherin. Also das heißt, ich sehe hier auch keine vorrangig zuständige Schlichtungsstelle, wenn ich jetzt, sehe ich nicht. Also von daher gehe ich davon aus, dass dieser Schlichtungsfall bei uns ganz richtig wäre.
Und wie ist nochmal Ihre Adresse?
Gehen Sie einfach auf die Internetseite universalschlichtungsstelle.de und dort gibt es auch ein Antragsformular. Aber Sie finden dort auch Telefonnummern. Wir können das auch gerne nochmal am Telefon besprechen.
Ja, gut, dann bedanke ich mich.
Thomas Meinhardt aus dem Telefonteam ist bei mir und hat weitere Fragen mitgebracht.
Ja, erstmal gab es ganz häufig die Frage, wo finde ich denn die richtige Schlichtungsstelle? Also gibt es einen Überblick?
Darauf sind wir ja anfangs kurz eingegangen. Herr Braun, wollen Sie es nochmal zusammentragen?
Also ich empfehle einfach auf unsere Seite gehen, universalschlichtungsstelle.de. Und dort gibt es einen Wegweiserbereich, da findet man schon sehr viel. Und wer dann noch Fragen hat, einfach Mail an uns oder anrufen.
Gut, denn wir hatten jetzt zum Beispiel die Frage, in einem genossenschaftlichen Wohnprojekt gibt es Streit. Das ist ja nun eine sehr private Sache oder eine Sache zwischen Mieter und Verwaltung. Gibt es da auch eine Möglichkeit oder muss man da dann doch die Gerichte bemühen? Oder gibt es vielleicht auch...
Wir müssen eben immer schauen, also wenn, dann wäre es bei uns in unserem Auffangbereich. Aber wir müssen immer gucken, die sonstigen Voraussetzungen, also haben wir hier Verbraucher, Unternehmer, die sich gegenüberstehen? Wie sieht es mit den Streitwerten aus? Die müssen zwischen 10 Euro und 50.000 Euro liegen. Und immer auch die Voraussetzung, muss man übrigens auch immer sagen, vorher müssen Verbraucherinnen und Verbraucher ihren Anspruch mal bei dem Unternehmen geltend gemacht haben. Ansonsten müssen wir den Schlichtungsverfahren ablehnen. Also da steckt der Gedanke dahinter, man kann es ja immer erstmal oder man soll es immer erstmal selbst versuchen. Kann übrigens auch viele Unternehmen beruhigen, die Angst haben, von Schlichtungsanträgen geflutet zu werden. Das kann gar nicht sein, wenn sie ihren Kundenservice gut machen. Oder es ist sehr unwahrscheinlich, weil man dann eben auf die Beschwerde reagieren kann.
Selbst. Und wenn Sie nicht helfen können, geben Sie dann auch einen Querverweis oder eine Rückmeldung, wo es denn vielleicht klappen könnte?
Eigentlich nur bezüglich konkret bezüglich Schlichtungsstellen, wenn andere in Betracht kommen. Aber natürlich geben wir einen generellen Hinweis und weisen auf Verbraucherzentralen hin. Zum Beispiel, oder natürlich auf die Anwaltschaft, auf Gerichte.
Ja. Wir haben eine konkrete Frage zu einem Flug in der EU. Eine Hörerin ist mit einer rumänischen Airline geflogen und die kam so spät, dass das Hotel nicht mehr erreichbar war, man nicht mehr einchecken konnte. Das Hotel wollte die Kosten nicht erstatten lassen, die Mehrkosten. Und die Airline hat nicht reagiert. Auch die Schlichtungsstelle konnte nichts machen, trotz mehrfacher Nachfrage. Gab es nie eine Antwort. Was macht man dann, wenn es sich hier auch um eine nicht deutsche Fluggesellschaft handelt?
Ja, den Ball nehme ich mal auf für die Schlichtungsstelle Reise und Verkehr. Reisen ist natürlich faktisch sehr international und so ist es bei uns auch. Unsere Mitgliedsunternehmen sind international. Die Reisenden, da ist es auch völlig egal, wo die Reisenden wohnen. Im Flugbereich ist es so, dass nur der Start oder die Landung in Deutschland sein muss. Konkret mit der rumänischen Airline, die ist leider bei uns kein Mitglied. Da wäre dann die Auffangzuständigkeit beim Bundesamt für Justiz. Da scheint es nicht geklappt zu haben. Die Rechtslage bei den Fluggastrechten, die ist EU-weit geregelt. Bei solchen Verspätungen bestehen typischerweise Ansprüche auf Ausgleichszahlungen, 250 bis 600 Euro, in Abhängigkeit nach der Flugdistanz, wenn kein außergewöhnlicher Umstand war, also eine Haftungsbefreiung für das Unternehmen. Und genau das sind klassische Fälle, die wir uns angucken. Wie gesagt, es tut mir leid, dass die rumänische Airline bei uns just nicht Mitglied ist. Wir decken ungefähr 80-90% des Marktes ab. Denn wenn die Airline bei uns Mitglied gewesen wäre, wären die Einigungschancen recht hoch gewesen.
Eine Hörerin aus Köln ist bei uns in der Leitung. Guten Morgen.
Schönen guten Tag.
Und Ihre Frage, die schließt mehr oder weniger an das, was wir gerade gehört haben.
Genau, es geht auch um einen Flug, aber eigentlich ist es eine etwas übergeordnete Frage, nämlich was passiert eigentlich, wenn der Anbieter, also das Unternehmen zwar das Urteil der Schlichtungsstelle anerkennt, aber dann doch nicht zahlt? Also wir hatten das ganz konkret eben auch mit einem Flug, der wurde bei einem Zwischenhalt aus unerklärlichen Gründen gestrichen. Wir haben 1,5 Tage in Danzig verbracht, leider bei Nieselregen. Insofern war es nicht so schön, wie es sich anhört, um dann eben später weiterzufliegen, weil dann der nächste Flug war. Wir haben das dann eben wegen der Entschädigung hinterher an die Schlichtungsstelle gegeben, weil die Fluggesellschaft nicht reagiert hat, war in dem Fall eine Fluggesellschaft aus Ungarn. Und dann hat die Fluggesellschaft nach einigem Zögern, nachdem sie also Streik probiert haben, den gab es nicht, Unwetter probiert haben, das gab es auch nicht, haben sie dann letztendlich das Urteil der Schlichtungsstelle anerkannt, aber eben nicht gezahlt. Auch nach mehrfachen Aufforderungen haben sie nicht gezahlt. Für uns hat sich das dann erledigt. Wir haben das dann eben an eine Agentur gegeben und haben unser Geld dann irgendwann bekommen, aber eben mit den entsprechenden Abzügen. Nur für uns war eben quasi in dem Fall die Schlichtungsstelle überflüssig, weil sie halt hinterher auch gesagt hat, ja, wieso, ist doch anerkannt, wir können jetzt nichts mehr machen. Was macht man dann?
Herr Berlin.
Ja, das klingt erstmal frustrierend und tut mir sehr leid, dass da die dann bei der Zahlungsabwicklung, dass das Unternehmen gemauert hat. In der Tat ist es so, dass was wir machen, ist Einigungen vermitteln und die Abwicklung ist dann eigentlich Sache der Parteien. Trotzdem haben wir immer wieder solche Fälle, wo sich dann Reisende an uns melden und sagen so, naja, schön und gut, jetzt haben wir diese Einigung, aber das Unternehmen zahlt nicht. In den allermeisten Fällen klemmen sich dann bei uns die KollegInnen dahinter, schreiben nochmal das Unternehmen an, nutzen unsere persönlichen Kontakte, die wir zu den Unternehmen haben, gleichen nochmal die Kontoverbindungen ab, ist es vielleicht auf einem Konto gelandet, was wir nicht so oft nutzen. Und in den allermeisten Fällen gelingt es dann, das aufzuklären und diese Zahlung dann zu gewährleisten. Trotzdem ist, also ich höre immer wieder auch von Einzelfällen, wo das dann nicht klappt und das dann weiter eskaliert wird. Das ist in unserer Struktur mit unseren Mitgliedern, wir beobachten das und wenn wir da einzelne Mitglieder haben und das ist auch schon vorgekommen, wo wir sehen, okay, da hapert es mit der Umsetzung, dann reden wir mit denen Klartext und sagen, also wenn sich das jetzt nicht binnen der nächsten 6 Monate ändert, dann ziehen wir hier nicht am gemeinsamen Strang der Schlichtung und dann passt einfach das Unternehmen bei uns nicht in die Schlichtungsstelle. Also wir versuchen schon sehr zu gewährleisten, dass auch über die Einigung, die wir vermitteln, hinaus dann bei der Zahlungsabwicklung das reibungslos funktioniert und im Regelfall funktioniert das auch. Ein anderer Punkt aber, der noch angesprochen wurde, waren dann die Agenturen, also die sogenannten Claim Companies, diese kommerziellen Anbieter, die auch im Internet sehr aggressiv teilweise werben, die gegen eine Erfolgsprovision ihre Dienste anbieten. Da sehen wir, das Stichwort Bekanntheit ist angesprochen, dass viele VerbraucherInnen zu diesen kostenpflichtigen Dienstleistern gehen, weil sie gar nicht von der kostenlosen Möglichkeit der Schlichtung wissen. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn dann 30-40% des Anspruches für diese kommerziellen Anbieter draufgehen. Der Vorteil der Schlichtung ist, dass Schlichtung kostenfrei ist und wenn der Anspruch besteht, dann stellen wir das auch klar und dann gehen auch 100% des Anspruches direkt an die Reisenden und da ist nicht irgendwie noch eine dritte Stelle dazwischen geschaltet, die damit Kasse macht.
Bei der Hörerin aus Köln, danke für Ihre Geschichte, ging es ja, jetzt
darf erst, ich ganz kurz
erst dazu im zweiten Fall darum. Ja, bitte.
Ergänzen, also wenn ich das richtig verstanden habe, hatte ja hier das Unternehmen dem Schlichtungsvorschlag zugestimmt. Also eigentlich ist damit ein Vertrag zustande gekommen und den kann man natürlich auch einklagen. Und wenn es jetzt nur um eine Geldforderung geht, dann selbst im europäischen Raum, also europäisch grenzüberschreitend klagen ist natürlich immer noch schwieriger, wenn das der Fall sein sollte. Aber dann gibt es das europäische Mahnverfahren, was auch recht einfach ist. Und man hat dann ja eigentlich schon festgestellt, weil ein Vertrag zustande gekommen ist, dass dieser Anspruch besteht. Also das heißt, zu klagen ist dann schon mal viel, viel, viel einfacher. Weil A, weiß man, dass man ja im Recht war oder bis zu welchem Grad, wozu zugestimmt wurde und kann das dann einklagen. Ja, also es ist natürlich keine direkte Vollstreckbarkeit wie bei einem Urteil, aber mit einem kleinen Umweg ist es dann doch viel leichter als ein reguläres Gerichtsverfahren.
Ja, also eine Klage kam für uns dann in dem Fall nicht in Frage, weil es wäre dann entweder in Polen oder in Ungarn gewesen. Und ich glaube, dafür lohnte sich dann doch nicht. Also deshalb haben wir dann eben auf diese 30% verzichtet und es halt eben eine Agentur machen lassen. Aber trotzdem war es halt ärgerlich, weil das Verfahren eben einfach irre lange gedauert hat.
Verstehe ich, aber deshalb nur noch der Hinweis, es gibt diesen dieses EU-Mahnverfahren genau für solche Fälle, wo Sie eben da nicht nach Polen reisen müssen, um das einzuklagen. Also nur als Hinweis für die Zukunft, falls es je wieder jemand
treffen würde. Ich hoffe nicht. Dankeschön.
Danke und Ihnen noch einen schönen Tag.
Ihnen auch, danke.
Frau Noll, die Geschichte mit den Agenturen, können Sie noch ein Wort dazu sagen?
Ja, ich würde vielleicht gerade noch mal ein Wort dazu sagen, dass Herr Braun gerade sagte, es ist eben nicht direkt vollstreckbar. Das ist, wie wir jetzt gerade bei der Dame gehört haben, schon auch ein Ärgernis für VerbraucherInnen, dass man sozusagen den Eindruck hat, ich habe ja eine Schlichtungsstelle, damit kann ich jetzt also ein Schlichtungsverfahren durchführen lassen und dann am Ende ist mein Geld auch wieder auf meinem Konto. Und da gibt es eben zwei Haken dran. Einmal, diese Schlichtungsstelle gibt es, ja, aber die Unternehmen sagen im Zweifel, dass du hier den Antrag gestellt hast. Das ist für mich irrelevant. Ich bin ja nicht verpflichtet, teilzunehmen. Deswegen klag doch mal. Also dieses Schlichtungsverfahren ist nicht automatisch gegeben, nur weil man bei einer Schlichtungsstelle einen Antrag stellt. Und das Zweite ist eben, wenn das Verfahren dann eröffnet wird und am Ende klar ist, der Verbraucher, die Verbraucherin hat einen Anspruch, dann muss das Geld natürlich irgendwie auch wieder auf dem Konto landen. Und da würden wir uns schon mehr Verbindlichkeit im Schlichtungsverfahren wünschen, um eben sicherzustellen, es muss nicht danach geklagt werden. Weil im Grunde genommen steht der Verbraucher sonst nach, wenn es schlecht läuft, 5-6 Monaten, genauso da, wie er vorher auch da stand. Und das kann eigentlich nicht der Anspruch des Gesetzgebers sein und auch nicht Ziel des niedrigschwelligen Zugangs zur Rechtsdurchsetzung sein. Anderer Punkt, Legal Tech Dienstleister, würde ich das mal betiteln, sind sozusagen diese Anbieter, über die Sie gerade sprachen. Die haben, das hat Christoph Berlin schon gesagt, einfach eine relativ aggressive Werbeaktivität. Kampagne sozusagen. Also wenn man im Internet sucht, dann wird man wenig Informationen zur Schlichtung finden, leider. Auch wenig Informationen von Verbraucherzentralen zum Thema. Dafür aber viele gesponserte Rankings sozusagen auf den Suchmaschinen von solchen Legal Tech Anbietern, die die Ansprüche dann abkaufen. Und da ist so ein bisschen das Thema Konfliktdelegation, so hat es ein Professor mal formuliert. Also man sagt, ich möchte damit nichts zu tun haben und jetzt möchte ich meine Ruhe haben und dass ich sozusagen am Ende weniger Geld bekomme, das nehme ich in Kauf. Und uns ist wichtig, dass VerbraucherInnen am Ende selbst entscheiden, ob das zu ihren Bedürfnissen passt. Also uns geht es gar nicht zwingend darum zu sagen, das ist nicht der richtige Weg. Aber man muss eben wisen, dass es auch noch einen anderen Weg gibt. Und da hapert es so ein bisschen dran. Und da würde ich vielleicht gerade noch mal auf das Thema auch der staatlichen Information, also der staatlichen Möglichkeiten sozusagen für mehr Informationen zurückkommen. Der Gesetzgeber kümmert sich ja sehr viel darum, dass eben der Zivilprozess digitalisiert wird, dass wir uns Gedanken darum machen, wie kann man auch Verfahren zum Beispiel online durchführen und so weiter. Und es wird da diskutiert über ein Justizportal. Und da findet zum Beispiel die Schlichtung noch überhaupt gar nicht statt. Also das ist noch gar nicht vorgesehen, da Angebote zu platzieren oder zu zeigen, es gibt hier Schlichtungsstellen, neutrale, kostenfreie Stellen, wo du, lieber Verbraucher, liebe Verbraucherin, dich hinwenden kannst und erstmal vom Gerichtsverfahren Abstand nehmen kannst und auch gar nicht zwingend 30% deines Anspruchs an ein Unternehmen geben musst. Wir wünschen uns einfach oder fordern eigentlich, dass da deutlich mehr in Sachen Information und Werbekampagne gemacht wird seitens auch des Staats. Und natürlich muss auch irgendeiner die Informationspflichten durchsetzen, wenn die nicht eingehalten werden von Unternehmen. Das ist nochmal ein anderer Punkt auch. Ja. Mhm.
Eine Erfahrung eines Hörers, Herr Utterson, schreibt, ich habe in vielen Fällen ein Mahnverfahren eingeleitet, weil es um Streitigkeiten mit Unternehmen ging. Und das Mahnverfahren, wenn die Forderung berechtigt ist, hat dann auch Erfolg gehabt. Also noch eine andere Möglichkeit, wenn man sich dazu in der Lage führt. Arztrechnungen, überhöhte Arztrechnungen, sind die auch Thema einer Schlichtungsstelle?
Da antworte ich mal, weil es könnte ja unseren Auffangbereich tangieren, aber es ist nicht der Fall. Also medizinische Leistungen sind ganz bewusst ausgenommen, Gesundheitsdienstleistungen. Wahrscheinlich auch mit dem guten Grund, da ist ja wirklich oft ein sehr sensibler Bereich betroffen. Und Schlichtung ist für vieles gut, aber auch nicht für alles. Deshalb finde ich diese gesetzgeberische Entscheidung auch sehr gut.
Ja. Gut, das ist also, dann vielleicht ein Fall für die Ärztekammern.
Ärztekammern, genau. Exakt, ja.
ein Bankkunde, älter, hat kein Online-Banking und hat die Überweisung bisher immer am Geldautomaten gemacht. Es gibt ja Geldautomaten, die dafür ausgelegt sind. Man kann dann auch den Überweisungsträger einscannen. Und das funktioniert jetzt schon längere Zeit nicht. Er hat das bei der Bank immer wieder angemahnt, aber es passiert einfach nichts. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn man von seiner Hausbank aus keine Überweisung machen kann. Die Antwortschreiben der Bank haben immer gesagt, wir bitten um Verständnis und Geduld. Was soll er nun tun? Gibt es da eine Schlichtungsstelle?
Ja, also
ist das die BaFin, ich vermute, vielleicht?
Wir sind raus, aber da wieder anknüpfend an die Infopflichten, einfach mal die AGB der Bank sich anschauen, was die zuständige Schlichtungsstelle ist, oder einfach mal dort nachfragen.
Die Bundesnetzagentur kommt ins Spiel, wenn es um den Wechsel von Telefonanbietern geht. Und da hat Herr Kramer den Fall gemacht, dass beide Anbieter die Verantwortung für den Fehler abstreiten. Da geht es um die Rufnummernmitnahme, die nicht geklappt hat. Und die Bundesnetzagentur hat zwar die Beschwerde an die Anbieter weitergeleitet, aber bisher ist nichts passiert. Ja, dann ist zuständig.
Im Zweifel ist es, also ich schalte mich mal ganz kurz ein, Herr Braun, korrigieren Sie mich gerne, ist es bei der Bundesnetzagentur so, dass die Verfahren dort im Telekommunikationsbereich freiwillig sind. Das heißt, wenn dort keine Stellungnahme erfolgt, dann kann die Schlichtungsstelle dort auch nicht viel tun, außer nochmal nachzufragen, ob keine aktive Teilnahme weiter verfahren wird durch das Unternehmen.
Also muss man im Zweifelsfall dann doch versuchen, den Klageweg zu bestreiten.
Man kann sich natürlich beraten lassen bei den Verbraucherzentralen. Bei uns sitzen ja auch juristisch ausgebildete Beratungskräfte. Dort nochmal zu schauen, sozusagen, also dann eben im Verbraucherinteresse, was ist dran an dem Wunsch? Gibt es hier ein Problem? Gibt es einen Anspruch? Und dann kann man da natürlich auch eine Rechtsbesorgung vornehmen lassen, also dass da nochmal der Anbieter auch angeschrieben wird. Und ansonsten bleibt im Zweifel nur der Klageweg, ja.
Herr Dahms hat Streitigkeiten mit einem Mobilfunkanbieter. Es geht um ein Restguthaben von 20 Euro, was nicht zurückgezahlt wird. Ist das eine viel zu geringe Summe, um da überhaupt eine Schlichtung einzuleiten?
Nein, ist es nicht, weil der Streitwertbereich grundsätzlich ist ja zwischen 10 Euro und 50.000 Euro. Also deswegen müsste das gehen.
Und vielleicht da auch als Ergänzung, der Streitwert ist das eine, aber wir machen immer wieder die Erfahrung, dass es häufig gar nicht nur ums Geld geht. Es geht darum, dass Kommunikation mit dem Unternehmen vorher sehr unbefriedigend gelaufen ist, dass man vielleicht gar niemanden erreicht hat, dass man sich mit seinem Problem, seinen individuellen Anliegen nicht richtig gesehen fühlt. Und daher begreifen wir Schlichtung viel mehr als jetzt die Konzentration auf den eigentlichen Anspruch. Den prüfen wir, das präzise, das ist klar. Aber wir begreifen Schlichtung auch als eine Art Dreiklang aus fachlicher Präzision, Empathie in der Kommunikation, das gesehen werden, dass das ähnlich wie in der Mediation darum geht, einfach, dass die Parteien auch wechselseitig gegenseitig den Standpunkt nachvollziehen können und Verständnis für den anderen Standpunkt haben, was dazu führt, dass wir manchmal Verfahren haben, in denen wir erläutern, warum kein Anspruch besteht und dann VerbraucherInnen sich sehr überschwänglich bedanken, obwohl sie am Ende nichts bekommen haben. Das ist Verfahrensgerechtigkeit, als das wissenschaftlich bezeichnet wird, wenn ich den Eindruck habe, ein Verfahren ist fair, ein Verfahren ist transparent, ein Verfahren behandelt mich nicht nur als irgendwie eine Nummer, sondern lässt sich auf meinen Adressatenhorizont ein, dass ich dann auch mit einem Ergebnis leben kann, was in der Sache enttäuschend ist. Und das ist vielleicht das Beispiel da, man fragt sich auch, wegen 20 Euro macht der Aufwand da Sinn, aber häufig geht es eben nicht nur um diese 20 Euro, sondern auch um Enttäuschungen im Rahmen der Kommunikation vorher mit dem Unternehmen.
Das ist ein schönes Stichwort, Christoph. Das erleben wir auch ganz oft, dass viele Antragsteller oder Antragstellerinnen sich nach dem Schlichtungsverfahren bedanken, obwohl unser Ergebnis war, sie bekommen kein Geld zurück oder sie haben keinen Schadensersatzanspruch. Dass ihnen einfach erklärt wurde, laienverständlich, warum die Forderung einfach richtig ist, was vorher nicht geklappt hat, das setzen wir dann wieder zusammen, sodass auch die Kundenbeziehung, die Mandatsbeziehung dann auch künftig weiter existieren und fortbestehen kann.
Lassen Sie uns kurz noch darüber sprechen, wer dieses Verfahren eigentlich finanziert. Die Kunden, die Mandanten, die sich an Sie wenden, an die Verbraucherschlichtungsstellen, die müssen nichts bezahlen. Wer tut das also?
Das ist gesetzlich geregelt, dass Verbraucherschlichtung für VerbraucherInnen kostenlos ist. Und dann ist natürlich die Frage, wer zahlt es? Es gibt einige Stellen, da bezahlt es der Staat. Übrigens auch im europäischen Ausland viele Länder, wo der Staat da sich stärker engagiert. In Deutschland ist der Fokus auf die Finanzierung durch die Unternehmen. Das heißt, die jeweiligen Branchen tun sich typischerweise zusammen und finanzieren dann diese Schlichtungsverfahren. Und dann ist auch eine gesetzliche Voraussetzung, dass die Unabhängigkeit dieser Stellen gewährleistet sein muss, dass sie zum Beispiel einen Etat haben, der völlig unabhängig von den Unternehmen ist, oder dass sie einen Beirat zum Beispiel haben, bei uns der Fall, wir haben einen Beirat, der uns begleitet, der zum Beispiel mich als Leiter auch mitwählt und mitbestimmt für 4 Jahre, eine begrenzte Zeit damit, und der Vorsitz dieses Beirats ist von der Organisation, von der Merit Neul hier ist, nämlich von der Verbraucherzentrale Bundesverband traditionell, um da sicherzustellen, dass neben der Unternehmensperspektive auch die VerbraucherInnenperspektive ausreichend gewährleistet ist.
Die nächste Frage geht nach Fristen. Wann tritt die Verjährung ein? Wann kann man es nicht mehr machen? Wir haben ja einen etwas krassen Fall. Eine Hörerin hat ein Sparbuch verlegt und nach 20 Jahren wiedergefunden. Nun weigert sich die Bank, das Guthaben auszuzahlen.
Mit der Dame haben wir gesprochen.
Okay, das ist schon erledigt. Dann die Fristen allgemein, ja.
Bitte. Vielleicht zu den Fristen. Das Beispiel ist eigentlich ganz gut. Selbst wenn dieser Anspruch verjährt sein sollte, in der Schlichtung ist häufig auch mehr möglich, als es jetzt rein nach Rechtsansprüchen da wäre. Also wenn die Gesamtwürdigung ist, das ist eine langjährige Kundin, es ist eine gute Erklärung dafür gibt, warum dieses Sparbuch verlegt wurde, dann kann es durchaus sein, ich bin jetzt nicht von der Bankenschlichtungsstelle, aber aus unserer Perspektive gesprochen, dass einfach der Wert, Kundenbeziehung zu erhalten, Kundenzufriedenheit zu stärken, dass sich Unternehmen auch auf Schlichtungsvorschläge einlassen, die über die Rechtslage, wie zum Beispiel verjährte Forderung, hinausgehen.
Noch Zeit für eine kurze Frage.
Zur Bahn. Eine Reise erster Klasse mit der Bahn wurde gebucht, der Zug wurde storniert und einen neuen Zug sollte sich die Hörerin selber suchen. Das ging aber nicht, weil es keinen durchgehenden Zug gab, nur noch welche mit Umsteigen, und das konnte sie wegen einer Schwerbehinderung natürlich nicht machen. Nun weigert sich die Bahn, den Fahrpreis zurückzuerstatten, und die Schlichtungsstelle Reise und Verkehr, da liegt das schon ewig lange.
Also gut, dass es bei uns liegt. Ewig lange sollte es bei uns nicht liegen. Wir sind um kurze Verfahren bemüht. Gerne mir eine E-Mail schreiben, christoph.berlin@sruv.de, und dann kümmere ich mich darum.
Ja, prima.
Das war der Marktplatz im Deutschlandfunk. Dankeschön an unsere Gesprächsgäste. Das waren heute Merit Sophie Noll, Felix Braun, Alexander Jeroch und Christoph Berlin. Es verabschiedet sich Susanne Kuhlmann.